So, einen wunderschönen Abend allerseits. Mein Name ist Andreas Bingel. Ich freue mich im Namen des Beisel und des Medis Freedom Forum diese Veranstaltung heute begleiten und moderieren zu dürfen mit unseren beiden Referenten Ingo Elbe und Sascha Vukadinovic zu der Veranstaltung von der Membe-Debatte zur Documenta Postkolonialismus und Antizionismus. Ingo Elbe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Privatdozent am Institut für Philosophie der Universität Oldenburg. Der Titel seines aktuellen Buchs lautet Gestalten der Gegenaufklärung, Untersuchungen zu Konservatismus, politischem Existenzialismus und Postmoderne. Sascha Vukadinovic ist Historiker. Er promovierte an der FU Berlin mit einer Dissertation zu politischer Gewalt in Westdeutschland und arbeitet derzeit an einer kapitalismushistorischen Studie. Er ist Herausgeber des Sammelbands Freiheit ist keine Metapher, Antisemitismus, Migration, Rassismus, Religionskritik. Und die letzten Exemplare dieses verdienstvollen Buches sind heute Abend hier erhältlich. Ich möchte kurz auf Aktuelles eingehen, was thematisch im Zusammenhang mit unserer heutigen Veranstaltung steht. Da ist natürlich einmal das gerade eine gute Woche zurückliegende Attentat auf Salman Rushdie in den USA, das auf brutale Weise einen Kreis schließt, dessen Ausgangspunkt die Todesfatwa des iranischen Revolutionsführers Khomeini gegen Rushdie von 1989 war. Khomeini hatte sich damit in machiavellistischer Art zum terroristischen Kopf islamischer Proteste gegen Rushdies Buch Die satanischen Verse gemacht. Und er war ein Meister darin, alles, was der Herrschaft der Islamisten im Teheran im Weg steht, als Ausdruck westlicher Arroganz und von Kolonialismus und Imperialismus zu brandmarken. Einen Tag vor der Messerattacke auf Rushdie erschien in der Taz ein Artikel der Libanon-Korrespondentin Julia Neumann mit dem Titel »Das bisschen Wind im Haar, der in das gleiche Horn bläst«, aber nicht im Namen der ewigen Wahrheiten des Islam, sondern des Anti- und Postkolonialismus und eines vermeintlichen, wirklichen Feminismus auftritt. Neumann wirft der US-Exil lebenden iranischen Aktivistin Masih Alineshad vor, mit ihrem Kampf gegen die Zwangsverschleierung im Iran westliche Ideologien zu bedienen und in der Tradition des westlichen Kolonialismus zu stehen. Immerhin hat wenigstens das bisschen Wind im Haar etwas Wind gemacht. Etliche scharfe Kritiken sind mittlerweile erschienen. Ich bin sicher, dass die heutigen Vorträge uns Einblick geben in Hintergründe, Geschichte und Funktionsweise heutiger postkolonialer Argumentation zwischen Kulturrelativismus und Antizionismus. Und ich gebe direkt an Ingo Elbe.
Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ich werde hier erstmal nur so hoffentlich 20 Minuten ein paar Thesen vortragen und die auch nur ganz spärlich kommentieren. Also ich möchte euch und Ihnen einige Grundthesen des postkolonialen Paralleluniversums vorstellen. Und dieses postkoloniale Paralleluniversum, in dem große Teile des akademischen Betriebs und des antirassistischen Aktivismus inzwischen leben, lässt sich in Bezug auf das Verhältnis Antisemitismus, Judentum, Zionismus und Israel auf einige wenige Grundthesen reduzieren. Diese Grundthesen will ich kurz vorstellen und wie gesagt nur ganz spärlich kommentieren. Können wir in der Diskussion und auf dem Podium gerne dann auch noch kritisch weiter diskutieren. Erste These: Die postkoloniale Theorie in der Tradition von Edward Said, also dem Nestor der postkolonialen Studien, diese postkoloniale Theorie in der Tradition von Edward Said kann schon als angewandter Postmodernismus in der Kulturwissenschaft verstanden werden. Das heißt, gewisse postmoderne Grundüberzeugungen der Konstruktion von Realität und von Kultur werden bei Said in kulturwissenschaftliche, literaturwissenschaftliche Thesen eingearbeitet. Zugleich aber hat Said schon in seinen frühen Texten, Orientalism von 1978 zum Beispiel, als klassischen Text, diese angewandten Postmodernismus aktivistisch-antizionistisch fokussiert. Das heißt, wir haben sie nicht nur mit einem angewandten Postmodernismus zu tun, der davon ausgeht, dass Kulturen Bilder anderer Kulturen konstruieren, der Westen konstruiert sich ein Bild vom Orient, sondern wir haben es auch mit einer aktivistisch-antizionistischen Fokussierung dieses angewandten Postmodernismus zu tun. Und genau dieser aktivistisch-antizionistisch verstandene Postkolonialismus ist heutzutage die hegemoniale Position, würde ich behaupten, weltweit, wenn es um das Thema Judentum, Israel, Zionismus geht. Genau diese Art von Postkolonialismus steht hinter der gesamten aktuellen Debatte um Mbembe, um die Documenta und andere Ereignisse, wie zum Beispiel die viel zu wenig beachtete Veranstaltung Hijacking Memory hier in Berlin. Was bedeutet aktivistisch in diesem Zusammenhang? Aktivistisch bedeutet, dass in dieser postkolonialen Theorie Begriffsbildung einem vorab feststehenden Werturteil unterworfen wird, einem vorab feststehenden Werturteil über einen Gegenstand und den damit verbundenen politischen Bedürfnissen. Das heißt, Wissenschaft soll nach politischen Bedürfnissen modelliert werden und nicht nach empirischer Triftigkeit. Beispielhaft für den aktivistischen Imperativ sind zum Beispiel folgende Aussagen des postkolonialen Literaturwissenschaftlers Michael Rothberg, der ja auch in dieser Mbembe-Debatte und darauf folgende Debatte im deutschen Feuilleton eine wichtige Rolle spielte, mit seiner These, dass man die Singularität des Holocaust erinnerungstheoretisch auflösen soll in wechselseitige Bezugnahmen von Holocaust und Kolonialverbrechen oder Erinnerung. Ich will aber hier nur den aktivistischen Imperativ deutlich machen, der bei Rothberg kenntlich wird. Ich zitiere: Die hier erkundete Vergleichslogik, also Vergleich von Erinnerung von Kolonialverbrechen und von Holocaust, die hier erkundete Vergleichslogik steht und fällt nicht mit Verbindungen, deren historisch zutreffender Charakter sich empirisch überprüfen lässt. Vielmehr bedarf es einer gewissen Ausklammerung empirischer Geschichtsschreibung und einer Offenheit für die Möglichkeit merkwürdiger politischer Bettgesellen. Vergleiche sollten, wie die Erinnerung, als produktiv aufgefasst werden, als neue Gegenstände und neue Perspektiven generierend und nicht als Reproduktion vorab gegebener Entitäten, die anderen vorab gegebenen Entitäten entweder gleichen oder nicht. Soweit das Zitat von Rothberg. Kurz zusammengefasst, es geht hier um die Erinnerung an Holocaust und Kolonialverbrechen und diese Erinnerung sollen sich sozusagen abkoppeln von der empirisch überprüfbaren Geschichte, also ob Kolonialverbrechen und Holocaust wirklich der Sache nach vergleichbar sind. Vielmehr soll hier die Erinnerung als produktiver Akt verstanden werden. Und was soll dieser produktive Akt generieren? Der produktive Akt soll einen antirassistischen Aktivismus generieren, der den gemeinsamen Kampf von Muslimen, Juden und anderen Diskriminierten gegen die White Supremacy und die westliche Dominanzgesellschaft hervorbringt. Hier haben wir ein sehr schönes Beispiel für den Aktivismus und für den Konstruktivismus dieses Denkens. Hier soll sozusagen, man könnte es mal platt sagen, Vergangenheit und Erinnerung erfunden werden, um ein Ziel, nämlich antirassistischen Aktivismus, zu erreichen. Ein anderes Beispiel ist die Rothberg-Verteidigerin Aleida Assmann, die meint, wissenschaftliche Begriffsbildung müsse politischen Bedürfnissen untergeordnet werden. Ich zitiere sie: Es kommt darauf an, den Blick auf den Holocaust und die deutsche Identität zu erweitern. Dafür brauchen wir einen Antisemitismusbegriff, der uns nicht trennt, sondern zusammenführt und stärkt im entschlossenen Kampf gegen Judenhass, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie. Zitat Ende. Also es gibt ein Ziel, wir wollen einen gemeinsamen Kampf gegen Judenhass, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie führen. Und diesem Ziel soll dann die Begriffsbildung des Antisemitismusbegriffs untergeordnet werden. Und wer nun einen Antisemitismusbegriff konstruiert, der beispielsweise darauf hinweist, dass unter Muslimen der offene Antisemitismus wesentlich höhere Zustimmungsraten bekommt als unter Nichtmuslimen in Deutschland und in anderen Ländern, der Trend. Der Trend diesen gemeinsamen antirassistischen Kampf und ist insofern nicht willkommen. Und insofern ist auch so ein Antisemitismusbegriff nicht willkommen. Wir haben es hier also mit einer Pseudowissenschaft zu tun, die politischen Bedürfnissen, die vorab definiert sind, untergeordnet wird. Das ist aktivistische Sozialwissenschaft, wie der Antisemitismusforscher Balázs Berkovics ihn sehr schön zitiert hat. Zweite These, die Grundthese von Said, die dann auch fortgeführt wurde im postkolonialen Diskurs über Antisemitismus, Judentum und Zionismus, ist die These, Antisemitismus sei Anti-Semitismus. Und das heißt, Feindschaft des Westens gegen Juden, Muslime und Araber durch sogenanntes koloniales Othering. Das heißt, die Konstruktion eines fremden Anderen, das sich vom Westen unterscheidet und das als minderwertig und primitiv wahrgenommen wird. Ich zitiere den Professor für Ethnic Studies in Berkeley, Ramon Gross-Vogel. Anti-Semitism has had two components from its beginning. Anti-Jewish anti-Semitism and anti-Arab Muslim anti-Semitism. Der postkoloniale Literaturwissenschaftler Gil Anijar spricht dann gleich von, ich zitiere, Orientalism, also known as Islamophobia, also known as anti-Semitism. Der Trick dabei ist der Rekurs auf Erné Renan, einem französischen Theoretiker des 19. Jahrhunderts, den man als einen Theoretiker des Nationalismus kennt, der einen Antisemitismus vertreten hat und als Antisemitismus tatsächlich eine Feindschaft gegen Semiten verstanden hat. Doch selbst bei Erné Renan gibt es schon eine Unterscheidung verschiedener Formen von Antisemitismus, nämlich eine Unterscheidung von semitischem Rassengeist der Rasse, wie er das nennt, das ist der Islam, semitischem Rassengeist des Geistes, das ist das Judentum, und den Semitismus transzendierender Rasse des Geistes, das ist das Christentum oder die Nation. Das heißt, selbst wenn man auf Renan rekurriert, der nun wirklich keinen Antisemitismusbegriff hervorgebracht hat, der mit dem modernen Antisemitismus viel zu tun hätte, selbst der unterscheidet noch die verschiedenen Antisemitismen sehr deutlich in Bezug auf Muslime und auf Juden. Und das wird hier alles mehr oder weniger eingezogen. Das ist sozusagen die Grundthese, dass Antisemitismus gemeinsame Feindschaft gegen Juden und Muslime ist. Dritte These, in der im historischen Anti-Semitismus gelten dieser Logik zufolge die Juden als less than white, wie Abigail Bacan, die Critical Whiteness-Theoretikerin, sagt. Die Juden sind also weniger als weiß bis 1945 und werden Opfer des Antisemitismus im Holocaust, der ein Rassismus gegen Juden, Araber und Muslime sei. Eventuell werden, wie der schon zitierte Gil Anijar mit Giorgio Agamben sagt, die Juden in Auschwitz gar nicht als Juden umgebracht, sondern als Muslime. Zitat Gil Anijar mit Giorgio Agamben: Jews die rather than survive as Muslims, Muselmänner, in Auschwitz. Er rekurriert also auf diesen Begriff Muselmann, der tatsächlich einen orientalistischen Ursprung hatte, mit dem ein gewisser Typus von Lagerhäftlingen in den Nazi-Lagern bezeichnet wurde, nämlich ganz apathische, kaum noch ansprechbare, kurz vor dem Hungertod seiende Menschen, und nimmt diese Etymologie für eine Ideologie. Nämlich, die Nazis haben sozusagen eine gemeinsame Feindschaft gegen Muslime und Juden, und deswegen sterben die Juden als Muslime in Auschwitz. Vierte These, Juden sind damit nicht Opfer eines spezifisch gegen Juden gerichteten Hasses, sondern der westlichen Biopolitik oder des Hitlerismus, wie Aimé Césaire, der antikoloniale Theoretiker, sagt und Ramon Gross-Vogel diesen Begriff aufnimmt. Also Juden sind Opfer der westlichen Biopolitik, des westlichen staatlichen Rassismus und des Hitlerismus der weißen westlichen Moderne. Es gibt ja demnächst auch hier im Haus der Kultur und der Welt eine Tagung, die den Hitlerismus der Moderne entlarven soll. Der Holocaust ist dann eine Version kolonialer Massenverbrechen, allerdings von Weißen an Weißen, so die These. Wichtig ist dabei, dass hier nicht die Totalvernichtung, die vom modernen Antisemitismus ausgeht, von der Ideologie des modernen Antisemitismus ausgeht, im Zentrum steht, sondern wieder einmal die Produktion dieses bestimmten Lagertypus von Muselmännern, von apathischen Figuren, die nur noch Reizreaktionsketten sind und staatlich verwaltet werden in diesen Lagern. Darauf stützt sich schon Hannah Arendt in ihren Thesen aus den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft. Arendt meint, dass das Ziel der totalitären Lager die Produktion von Reizreaktionsketten und total beherrschbaren Figuren sei. Die Vernichtung sei allenfalls Vernichtung von Überflüssigen. Und hierauf rekurrieren dann die postkolonialen Theoretiker heutzutage. Agamben sagt dann beispielsweise, ich zitiere, der Muselmann ist die wahre Chiffre von Auschwitz, der Nerv des Lagers. Er ist der wandelnde Leichnam, dessen Leben nicht Leben und dessen Tod nicht Tod genannt werden kann. Es geht hier also um ein Kontinuum der Produktion von rechtlosen und ausgestoßenen Figuren, beginnend beim Flüchtling, der in Flüchtlingslagern existiert, über entrechtete, diskriminierte Menschen, kolonial beherrschte Schwarze bis hin zu diesen Muselmännern in den Nazilagern. Noch einmal Zitat Agamben, der Tod ist an diesem Punkt in Auschwitz ein bloßes Epiphänomen. Man hat es hier also mit einer gewissen Theorie zu tun, die genau die spezifische Vernichtungsintention des Holocaust wegdefiniert und unter eine biopolitische, staatlich-rassistische Theorie subsumiert. Fünfte These, mit der Zeit werden die Juden aber weiß, spätestens nach 1945 oder mit dem Zionismus. Die Juden werden also vom Paradigma des gesellschaftskritischen Zerstreuten, Exilanten, Diasporischen, zum Symbol der Macht und dringen in das Herz der Dominanzkultur ein. So die These von Enzo Traverso, Abigail Bacan oder Judith Butler. Enzo Traverso schreibt, Jewish modernity has completed its trajectory. After being the Western world's main source of critical thought, Jews now find themselves at the heart of its mechanisms of domination. Also früher waren die zerstreuten Juden noch das Paradigma der Gesellschaftskritik. Heute sind sie in das Herz der Dominanzkultur eingedrungen. These 6, damit endet der Antisemitismus gegen Juden weitgehend. Antisemitism has ceased pervading national cultures and has yielded its place to Islamophobia, meint Enzo Traverso. Iman Atya von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin schreibt, die im Begriff der Islamophobie implizierte Angst vor muslimischer Weltbeherrschung hat Verschwörungsmythen über die jüdische Weltbeherrschung abgelöst. Und es gibt noch viele andere Theoretikerinnen und Theoretiker aus dem postkolonialen Kontext, die im Grunde genommen sagen, naja, dadurch, dass die Juden weiß geworden sind, dominant geworden sind und nur die Dominanten, nur die Subalternen Rassismus erfahren können, Antisemitismus ja Rassismus gegen Juden ist, gibt es also auch keinen Rassismus gegen Juden mehr, also auch keinen Antisemitismus gegen Juden. Höchstens nicht systemischen, wie manchmal behauptet wird. Siebte These, vor dem Zionismus, Kolonialismus, gab es eine friedliche Koexistenz zwischen Juden, Muslimen und Christen im Nahen Osten. Ramon Gosfogel schreibt, at least until the formation of a state of Israel in 1948, Arabs and Jews lived in peace together for centuries in Arab lands. Peaceful coexistence, schreibt er. It was not a history of anti-Semitic extermination or pogroms. Most of the existing Muslim regimes recognized Jewish minority rights and treated them with dignity. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Vielfalt an Pogromen gegen Juden durch Muslime in den muslimischen Dominanzgesellschaften der islamischen Geschichte eingehen. Ich möchte auch gar nicht auf den Dhimmi-Status, also diesen Status des Menschen zweiter Klasse eingehen, den die Juden und auch die Christen hatten. Das vielleicht in der Diskussion noch mehr. Aber dieser Mythos ist ganz wichtig. weil hier wiederum eine gemeinsame Opfergeschichte von the Jew, the Arab, the Muslim konstruiert werden muss. Und wenn man behaupten würde, oh, da gab es auch eine Verfolgung von Juden und eine Herrschaft über Juden seitens Muslimen, würde die ganze Erzählung nicht mehr funktionieren. These 8, der Zionismus ist die Fortsetzung des toxischen Nationalismus, der in den Holocaust geführt hat. Und reduziert Palästinenser auf, wie Achille Mbembe meint, lebendige Tote, wie die Nazis die Juden im Lager auf Muselmänner reduziert haben, oder begeht einen, wie Patrick Wolf meint, strukturellen Genozid an den Palästinensern, dessen biopolitische Motive denen des Nazi-Genocide gleichen. Ich zitiere nochmal Ramon Grosfogel: Hitlerism is a continuation of colonial racist ideology and came back to hunt Palestinians, this time at the hands of European Jews. Israel was founded as a settler colonialist project with an anti-Semitic, anti-Semitism discourse. Also, das wird nicht von allen so offen gesagt, nicht von allen so drastisch gesagt, aber die allgemeine Grundtendenz in dieser postkolonialen Thematisierung des Zionismus ist ja, der Zionismus ist ein Nationalismus, ja sogar ein völkischer Nationalismus. Der völkische Nationalismus hat in den Holocaust geführt, also führt der Zionismus mindestens in den Genozid, wenn nicht noch in Schlimmeres. These 9, der Zionismus ist die neue Form des Antisemitismus. Die Juden haben ihre gemeinsame Opfergeschichte mit den Arabern verraten und dürfen allenfalls als Antizionisten im, wie Rothberg das nennt, multidirektionalen Kampf gegen die westliche Dominanzkultur mitmachen. Antizionistische Jüdinnen und Juden sind willkommen, die diese Legenden mittragen. Es gab eine friedliche Koexistenz zwischen Muslimen und Juden. Und der wahre Feind, das ist doch die White Supremacy. Die sind willkommen. Die, die sagen, Moment, es gibt ja auch ein Problem mit muslimischem Antisemitismus oder mit schwarzem Antisemitismus. Die sind nicht willkommen, das sind Verräter. Das sind Rechte. These 10, Israel als antisemitischer Staat ist ein rassistisches Siedlerprojekt europäischer Juden, das den Holocaust für seine Zwecke instrumentalisiert, vor allem mittels der These von der Singularität des Holocaust. Dabei wird die Art der Instrumentalisierung des Holocaust nicht auf fragwürdige Bezugnahmen auf den Holocaust in Israel begrenzt, die es ja durchaus gibt, sondern generell der Zusammenhang zwischen Antisemitismus, Holocaust und der Legitimität des jüdischen Staates bestritten. Die Behauptung der Instrumentalisierung wird generalisiert und verschwörungstheoretisch artikuliert. Und das ist etwas, was ich ganz besonders gruselig finde, dass wir es hier bei führenden Akademikerinnen und Akademikern und Journalisten und Kulturfunktionären mit einem verschwörungsideologischen Milieu zu tun haben. Die Erinnerung an den Holocaust werde, meint Dirk Moses, von deutschen, amerikanischen, britischen und israelischen Eliten und Hohepriestern gesteuert und verordnet. Dabei würden Tabus und Denkverbote etabliert, wie Henning Melbar, Reinhard Kössler, Michael Rothberg oder Jürgen Zimmerer meinen. Die meinen tatsächlich, es gäbe ein Tabu des Vergleichs von Holocaust und Kolonialverbrechen, sogar ein Verbot. Avraham Burg, ein Teilnehmer der Konferenz Hijacking Memory, wittert hinter der, Zitat, gewählten Regierung in Deutschland etwas, das die emotionalen Bereiche bezüglich deutsch-jüdischer Geschichte und der Aktualität des Antisemitismus verwaltet. Den Zentralrat der Juden. Hinter dem Zentralrat der Juden stehe, Zitat, die tiefe Rechte Israels. Nochmal Zitat Burg. Die tiefe Rechte lenkt die Politik des Staates Israel. Israel prägt die Position des Zentralrats und dieser diktiert wiederum den heikelsten deutschen politischen Diskurs. Das ist eine antisemitische Verschwörungstheorie. Und diese antisemitische Verschwörungstheorie wird von FAZ-Journalisten geteilt, wird in deutschen Zeitungen übersetzt und verbreitet als wunderbare kritische Position darüber, wie der Holocaust denn vom Zionismus instrumentalisiert wird. Ich muss nicht darauf hinweisen, wie wahnhaft der Gedanke ist, dass der Zentralrat der Juden die Gefühle über den Holocaust in Deutschland verwalten könne oder irgendeine Meinungsdiktatur hier errichten könne. Es ist ganz interessant, dass es ja ein großer wissenschaftlicher und politischer ein großes wissenschaftliches und politisches Business ist, sich mit Verschwörungsideologien oder Narrativen, wie das so schön heißt, heutzutage zu beschäftigen. Aber mit diesen Verschwörungsideologien und Narrativen beschäftigen sich die entsprechenden Leute, die sich mit rechten Verschwörungsideologien beschäftigen, merkwürdigerweise nicht. These 11. Der Antisemitismus ist nun vorrangig der Hass der Weißen, auch und vor allem der weißen Juden, auf Araber und Muslime. Ramon Gross-Forgell nennt es Anti-Arab-Muslim-Anti-Semitism. These 12. Islamischer oder arabischer Antisemitismus existiert entweder nicht, oder islamische, arabische Judenfeindschaft ist eine nicht per se antisemitische politische Reaktion auf den jüdischen Staat und sein, wie Klaus Holz, Enzo Traverso und Elfriede Müller es so schön ausdrücken, Staatsterrorismus. Juden, die auf den Antisemitismus von Muslimen oder Schwarzen hinweisen, sind per se Rechte oder Verräter an der gemeinsamen Opfergeschichte von Juden und People of Color. Neben einem Lippenbekenntnis gegen Terror und Gewalt werden zugleich diesen Terror legitimierende, pseudo-erklärende Argumente vorgebracht. Ich zitiere mal Enzo Traverso. Er behandelt hier die jüdischen Gemeinden in Frankreich und den antisemitischen Terror in Frankreich, der hauptsächlich von Muslimen ausgeübt wird. There, also der jüdischen Gemeinden, their total identification with the state of Israel ultimately promotes the negative equation that leads anti-Semites to desecrate a synagogue because they see in it a symbol of a Jewish state. Also weil die jüdischen Gemeinden sich so mit dem jüdischen Staat identifizieren, ist es ganz klar, dass da eine Gleichsetzung hergestellt wird. Synagoge, Israel, und dann werden eben Synagogen angezündet. Das ist die These, die Erklärung von Traverso. Oder eine andere Theoretikerin, die hier in Deutschland eine Hauptrolle spielt in der gegenwärtigen antizionistischen Offensive, Susan Neiman. Entrüstet wird behauptet, man dürfe die israelische Politik nicht mit den in Deutschland lebenden Juden verwechseln. Aber wenn die Kritik an dieser Politik ständig als antisemitisch stigmatisiert wird, sollte man sich nicht wundern, wenn eine solche Verwechslungsgefahr entsteht. Ja, also, wer den israelischen Antisemitismus kritisiert, der bietet sozusagen jungen Muslimen in Deutschland eigentlich eine Gleichsetzung an und dann fangen die an, einfach Synagogen anzuzünden oder auf Juden loszugehen. Das ist die Erklärung von Susan Neiman. Also sind die Kritiker des israelbezogenen Antisemitismus schuld daran, dass junge Muslime Synagogen anzünden oder auf Juden losgehen. Selbstmordattentäter werden als von kolonialer Unterdrückung verzweifelte Freiheitskämpfer dargestellt. Achille Bembe schreibt in seinem Aufsatz Nekropolitik, Zitat, unter solchen Umständen, wie denen im Westjordanland, sind die Lebensführung und die Zwänge der Not, Kampf auf Leben und Tod, vom Exzess geprägt. Der Tod im Jetzt ist Mittler der Erlösung, wird als Befreiung von Terror und Knechtschaft erlebt. So ist die Bevorzugung des Todes vor der fortgesetzten Knechtschaft ein Kommentar auf das Wesen der Freiheit selbst oder ihres Mangels. Also die Selbstmordattentäter sind so verzweifelt, dass sie sozusagen Freiheit nur noch in einer Form, nämlich in der Form des Exzesses, des sich selbst Umbringens mit den jüdischen Besatzern praktizieren können. These 13, und das ist meine vorletzte These, generell gilt, der gute, ja der wahre Jude ist der zum allgemeinen Menschen, besser noch zur absoluten Nicht-Identität konvertierende nicht-jüdische Jude. Auch der tote Jude des Holocaust hat gemäß der Ethik der Zerstreuung, wie Judith Butler das nennt, also der dem sich bewussten anderen, dem man ausgeliefert ist, auszuliefern, seine wahre Bestimmung erfüllt. Judith Butler erklärt das Exil zur Idee des jüdischen Selbst, Zitat Butler, also das Exil zur Idee des jüdischen Selbst. In diesem Sinne heißt Jude sein, sich von sich selbst zu trennen. Das heißt, der Jude wird hier zur Metapher für das, was postmoderne Anti-Identitätspolitik sich vorstellt, nämlich die Zerstreuung aller Identitäten als höchste Form des menschlichen Seins. Und die Juden, die das aber nicht machen und die auf einer Identität beharren und die sich verteidigen gegen Feinde, das sind die jüdischen Juden und diese Juden sind die falschen Juden. So haben wir eine zum christlichen Jew-Splitting analoge Unterscheidung zwischen dem wahren Judentum, das gar kein Judentum mehr ist, nämlich Christentum. Hier ist der wahre Jude, der antizionistische Jude, der eigentlich der allgemeine Mensch geworden ist, der Kämpfer, der antirassistische Aktivist, der Kämpfer für Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir den jüdischen Juden, der auf Identität beharrt, der sich abschließt und der die anderen als Feinde behandelt. Und das ist derjenige, der den Zionismus hervorbringt, der ja wiederum in den neuen Holocaust führt oder zumindest in den strukturellen Genozid. Letzte These: Der jüdische Jude ist die Inkarnation des neuen Hitlerismus, wie Ramon Grossvogel sagt, und steckt, wie Butler meint, im Wiederholungsproblem des völkischen Nationalismus, der zum Holocaust geführt hat. Daher kann das Ziel aktivistischer Sozialwissenschaft, siehe These 1, nicht Frieden im Nahen Osten sein, sondern nur Dekolonisierung. Was bedeutet Dismantling of the Jewish State, wie Mahmoud Mamdani, der postkoloniale Theoretiker, sagt. Also die Demontage des jüdischen Staates. Ich ende mit einem Zitat von Ilan Pappé, einem Pseudohistoriker aus Israel, der eine der zentralen Thesen der Legenden der postkolonialen Aktivisten und Professorinnen und Professoren ist. Zitat Pappé: Also schlage ich vor, über Dekolonisierung zu sprechen, nicht Frieden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.